Mittwoch, den 24. Mai 1738. Gegen 9:15 Uhr, als er, mit er meint der Verfasser von diesem Zitat einen Prediger, die Veränderung beschrieb, im Herzen bewirkt, spürte ich, wie mein Herz sich seltsam erwärmte. Ich spürte, dass ich für meine Errettung auf Christus vertraute, auf Christus allein. Und eine Gewissheit wurde mir geschenkt, dass er meine Sünden weggenommen hatte, auch meine, und mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes errettet hatte. Zitat Ende. Das ist ein Zitat von einer wohl sehr berühmten Bekehrung. Die wohl gefeiertste Bekehrung der Geschichte der englischsprachigen Welt. Dies ist das sogenannte Aldersgate-Erlebnis. Es gibt dafür sogar ein Denkmal in Aldersgate, eine Aldersgate Flame, und die erinnert an das Ereignis und enthält einen Text aus dem Tagebuch des Bekehrten, der darin seine Erfahrungen beschreibt. Jetzt darfst du einmal auf dieses Bild blicken. Das ist sie, da steht sie. Eine berühmte Bekehrung, aber um wessen Bekehrung handelt es sich hier? Hat jemand von Ihnen, von euch eine Ahnung? Steht drauf. Genau. John Wesley. John Wesley war ein englischer sogenannter Erweckungsprediger, Anfang des 18. Jahrhunderts. Er war der Sohn vom berühmten Samuel Wesley und der Bruder von Charles Wesley, die alle beide auch Prediger waren. Mit der Berufsbeschreibung Erweckungsprediger sind wir schon beim zweiten Schlagwort des Titels des heutigen Themas. Das erste Schlagwort habe ich mit dem Zitat von John Wesley abgedeckt. Die Bekehrung war unser erstes im Thema und nun die Erweckung. Und wenn wir ganz genau sind, haben wir die Erweckung schon begonnen, als wir das erste Lied zusammen gesungen haben. Denn das Lied »Ich brauch dich alle Zeit« ist ursprünglich von Robert Lowry komponiert und gehört zu den Erweckungsliedern, kommt also aus einer anderen Zeit. Wir sind also im Prinzip schon mittendrin im Thema. Als ich aber zusagte, innerhalb der Predigtreihe, die Christian aus den HGV-Zielen formuliert hatte, ein Thema zu übernehmen, ahnte ich nicht, dass es doch recht komplizierte Themen geworden sind. Eines besser als das andere. Und mit dem Gebet wollte übrigens Christian anfangen, also es war schon weg. Und schon allein die Länge. Jetzt einmal weiter bitte. Also, die Länge ist, unser Thema heißt Bekehrung, Erweckung, Gemeindegründung, frommer Wunsch oder echtes Ziel. Und hier haben wir nochmal, aus welchen Bitten und Zielen eben vom HGV das rausgenommen worden ist. Also auf diese Ziele hat sich Christian bei seiner Formulierung von dem Thema gestützt. Jetzt weiß ich nicht, ob es noch, kannst du mal gucken? Nee, wieder zurück. Genau. So, aber nun was anfangen mit diesem doch recht großen Themenfeld. Alle Begriffe, die für uns hier klar sind, wenn ich mit Menschen sprechen würde, die nichts oder wenig mit dem christlichen Glauben zu tun haben, wären das schon lauter Fremdwörter. Bekehrung, Erweckung. Wird da jemand von den Toten auferweckt? Oder was ist da los? Nachdem ich mich ein bisschen eingelassen habe, fiel mir ziemlich schnell zu dem Schlagwort Erweckung eben die Wesley-Brüder ein. Ich habe früher relativ gerne und viel Biografien über Missionare gelesen. Und gleichzeitig habe ich immer inständig gehofft und gebetet, dass Gott niemals auf die Idee käme, mich als Missionarin einzusetzen. Die fremden Länder, die fremden Sitten, die fremde Sprache vor allem, das hätte ich einfach nicht gepackt und das wäre sehr schwierig für mich geworden. Ist ja auch nicht passiert. Aber ich fand das total interessant, das Leben dieser Menschen zu lesen und einzutauchen, sehr bewundernswert. Und deswegen möchte ich euch jetzt kurz zusammen einen kleinen Blick einfach nur auf das Leben von John Wesley geben. John Wesley hat ein theologisches College abgeschlossen mit seinem Bruder zusammen und ging dann für 2 Jahre als Missionar nach Georgia. Auf der Überfahrt nach Amerika schloss er sich einer Gruppe der Herrnhuter Brüdergemeinden an und war beeindruckt, als diese Gruppe während eines fürchterlichen Seesturms ruhig ihre Psalmen sangen, während die Engländer auf dem Schiff in Panik gerieten. Im Kreise der Londoner Herrnhuter Brüdergemeinde erlebte erst Charles und dann eben auch John seine persönliche Bekehrung. John entwickelte eine intensive evangelistische Tätigkeit. Er begann als Freiluftprediger. In Kingswood und in Bristol predigte er den Bergarbeitern vor ihren Kohleminen. Und in seinen Tagebüchern kann man lesen, dass er von Stadt zu Stadt ritt und täglich 4 bis 5 Predigten hielt. Bis zu seinem Tod soll John so ungefähr 40.000 Predigten gehalten haben. Und oft vor Hunderten von Menschen. Der wirkliche Umbruch und das Wirken Gottes in John kam also nach dem Erlebnis um 8:45 am 24. Mai 1738 in Aldersgate. Es war eine starke geistliche Erfahrung und John interpretierte sie als das Geschenk des Glaubens, als dem Moment, in dem er sowohl im Herzen als auch im Kopf endlich die Zuversicht auf das Heil erlangte. Er nahm an, dass der Heilige Geist von seiner Seele Besitz ergriffen hätte. Also das Feuer vom letzte Woche Christian sprach, das wurde in diesem Moment der Bekehrung in John geweckt und veränderte ihn und seinen Dienst. Das ist kein Wunder, denn auch Paulus berichtet im Kolosser 3, die Verse 1 bis 17, genau von diesem Umbruch im Leben der Menschen, nachdem sie, wie Paulus es dann formuliert, nun mit Christus auferweckt wurden. Und ich lese uns diese Stelle jetzt einfach mal vor. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebte. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar. Im Römischen Reich galt grundsätzlich jede Person, die außerhalb der griechisch-römischen Kulturkreise stammte, als Barbar. Also nicht so das, was wir jetzt vielleicht im Kopf haben mit Barbar, sondern es ist tatsächlich jemand, der auch nicht dieselbe Sprache sprach. Und dann war das schon ein Barbar genannt. Skaite, das ist ein Angehöriger eines alten iranischen Reiter-Nomadenvolks und war oft der Feind tatsächlich. Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesen seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Eine ganz kleine kurze Einordnung, also bei Paulus im Kolosserbrief in den ersten 2 Kapiteln, da geht Paulus erst auf die Person und das Werk von Jesus ein, anschließend legt er dann die Gefahren von Irrlehrern dar und widerlegt sie auch. Und hier im 3. Kapitel wechselt Paulus nun von diesen mehr lehrmäßigen Themen des Briefes in die Glaubenspraxis. Und diese Glaubenspraxis, die hat es in sich, das können wir lesen. Adressiert ist dieses Kapitel an folgende Personengruppe. Kannst du noch mal einmal zurück, bitte? Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, aber wer ist damit gemeint? Ich habe dazu, wie ich finde, eine sehr schöne Formulierung von Wilhelm Busch gefunden, die ich euch einfach vorlesen möchte. Da muss ich nicht selber rumbasteln, der sagt das eigentlich ganz gut. Seht, der unerleuchtete Weltmensch lebt dauernd gegen sein Gewissen und macht sich nichts draus. Das Evangelium aber weckt unser Gewissen. Da entdeckt man, wie sehr schuldig man vor Gott geworden ist. Man hält es nicht mehr aus, bringt seine Schuld unter Jesus Kreuz und empfängt Vergebung. Aber nun hat man ein erwecktes Gewissen. Der Heilige Geist hält es wach. So lernt man meiden und hassen, was Gott nicht gefällt. Also alle, die ihre Schuld vor Jesus gebracht haben und Vergebung empfangen haben, die in unserem Kreisen als sogenannte Bekehrung, die Bekehrung gemacht haben, wie es bei uns heißt, sind mit, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, gemeint. Ich unterstelle uns jetzt einfach mal, dass wir damit alle gemeint sind, die wir hier sitzen. Und deswegen gelten auch die nächsten Verse für uns. Ja, und jetzt geht es ja eigentlich erst los. Nun folgen viele Anweisungen, was diese bekehrten Menschen tun sollen. Das sind so die Verse 1 bis 4. Was sie lassen sollen, die Verse 5 bis 9. Auch wird ganz deutlich hingewiesen, dass jeder dann ganz gleich ist und es gilt dann keinerlei Unterschiede mehr, Vers 11. Und dann kommt etwas völlig anderes und das folgt jetzt in den Versen 13, 17. Jetzt musst du nochmal weiter, bitte. Paulus wählt hier die Worte ablegen bzw. ausziehen und anziehen. Ausziehen und anziehen machen wir im normalen Leben bei unseren Kleidern. Zum Beispiel, wenn unsere Kleider dreckig sind, dann ziehen wir sie aus und ziehen frisch gewaschene Kleider wieder an. Wir wissen aber auch, nicht überall passen dieselben Kleidungsstücke. Deswegen achten wir auch darauf, was wir wo anhaben. Wenn ich heute Abend zum Beispiel im Abendkleid gekommen wäre, hätte mich sicher mindestens einer gefragt, warum ich denn so aufgetakelt daherkomme. Wenn ich aber ins Stadttheater gehe, auf die Bühne zu einem Orchesterkonzert und dann trage ich einen Bikini, dann ist es erstens sehr peinlich und zweitens werde ich nicht lange auf dieser Bühne sein, sondern sehr freundlich wieder hinuntergewiesen werden. Das, was in diesem Bild die Kleider sind, ist in unserer Identität in Christus unser Verhalten. Es geht um unsere Erkennungszeichen, unsere Erscheinung. Überlegen wir mal, wie sehen uns, also die wir mit Christus auferweckt worden sind, andere Menschen? Welchen Eindruck machen wir? In welche Ecke stellen uns die Menschen innerlich, wenn sie uns als Christen erkennen? Und woran erkennen sie, dass wir Christen sind? Oder noch ein ganzes Stück persönlicher. Wie würden die Menschen um dich herum dich beschreiben? Also an welchen Eigenschaften würden sie festmachen, wer oder wie du bist? Vielleicht, das ist der, der immer so penibel genau ist. Oder das ist die, die immer an allem was auszusetzen hat. Oder noch schlimmer, das ist der, der immer so scheinheilig ist. Vielleicht aber auch, das ist die, die so fleißig mitarbeitet. Oder der, der für jeden Zeit und ein offenes Ohr hat. Überlegt einfach mal für euch selbst, was eure Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen als kennzeichnende Eigenschaft nennen würden, wenn ihr bei ihren Gesprächen über euch nicht dabei wärt. Oder wir fragen mal 10 Menschen auf der Straße, was ihnen so spontan zum Christen einfällt. Was wird wohl ihre Antwort sein? Die haben sehr viel Humor, strahlen total viel Freude aus, sind immer so positiv, sind die Liebenswürdigkeit in Person, hoffnungsvoll, zuversichtlich und immer für einen da. Das wäre doch super, oder? Genau so stellen wir es uns eigentlich vor. Und genau das steht ja auch in Paulus Text. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Vergebungsbereitschaft. Ein paar Schlagwörter. Hier geht es auch viel um die Reaktion auf andere, vor allem auf dann, wenn es nicht so gelungen ist, Verhalten an den Tag gelegt haben, die anderen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel raus. Die Langmut. Da steckt auch die Geduld drin. Damit hatte ich in meinen ersten Jahren als Lehrerin ziemlich gekämpft. Wenn diese Schüler es einfach nicht kapiert haben, wie man eine Geige hält, wie diese Noten heißen, wieder zum zigsten Mal den Rhythmus falsch spielen, dann dachte ich mir oft, Mann, bitte, was ist denn daran so schwer, dass man es beim 100. Mal immer noch nicht kapiert hat. Mittlerweile bin ich da geschillter geworden. Aber nur, weil ich mich eine ganze Zeit lang tatsächlich immer innerlich einfach immer zusammengerissen habe und bewusst diese dummen Gedanken abgeblockt habe und stattdessen einfach begonnen habe, in der Ruhe es dann nochmal, 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 nochmal anders, nochmal zu erklären, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal ankommt und kapiert wird. Der positive Nebeneffekt: ich verdamme meine Schüler jetzt nicht mehr so, sondern kann sie viel mehr und größer als Persönlichkeiten sehen, als nur der oder die, die auf, also der oder die eben auf der Geige nicht so gut sind. In anderen Bereichen meines Lebens bin ich bei Weitem nicht so geduldig. Aber die große Frage ist nun, warum erzähle ich das alles und warum habe ich diesen Text ausgewählt, wo doch das Predigtthema doch um Bekehrung, Erweckung und als drittes um die Gemeindegründung geht. Von der habe ich ja nun knapp 15 Minuten, guten 15 Minuten noch gar nichts erzählt. Weil ich die Befürchtung habe, dass unser Wunsch nach Bekehrungen von anderen Menschen, nach ganzen Erweckungen von Hunderten gleichzeitig, wie es Wesley erlebt hat, und nach Gemeindegründungen oder auch Gemeindewachstum, unter anderem auch mit uns selbst und unserem inneren Zustand in uns und auch in den Gemeinden zu tun hat. Unter anderem, da unser Gott ein souveräner Gott ist und ich bin überzeugt, dass er eigentlich überhaupt keine besonders perfekten oder tollen Menschen braucht, um überhaupt zu wirken. Aber er braucht oder er wünscht sich wohl, sonst gäbe es den Text nicht in der Bibel, ehrliche Menschen. Und diese Ehrlichkeit, das Authentische, wie man so schön sagt, merken auch die anderen Menschen um uns herum. Ich habe auch bewusst das Wort Befürchtung benutzt, gerade am Anfang meines Satzes, weil wenn es ein echtes Ziel werden soll und eben nicht dieser fromme Wunsch bleiben soll, müssen wir alle, jeder Einzelne von uns, seinen Teil dazu beitragen. Und das immer bei dem, was der André schon vorher bei den Zielen gesagt hat. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das ein chilliger Weg ist oder ein chilliger Weg wird. Der Appell von Paulus, die alte Kleidung auszuziehen, die sich vielleicht auch noch so gut anfühlt, ist nicht so einfach. Wie oft bin ich zornig oder wütend, weil ich doch im Recht bin. Ich möchte nicht zurückstecken, weil ich doch eigentlich weiß, dass das, was ich gemacht habe, nicht falsch war, sondern der andere einen Fehler gemacht hat. Wie oft stehen wir beisammen und sprechen über andere? Was sagen wir denn da? Dass Elfriede heute wirklich toll in ihrem neuen Kleid ausgesehen hat? Nee, meistens sind das gar nicht so positive Dinge. Es sind die Dinge, die uns am anderen stören, die uns nerven, die er, sie in unseren Augen falsch gemacht hat. Und was ist mit der kleinen Lüge, die wir damals so benutzen, weil wir eigentlich dem anderen nicht sagen können, dass wir keine Lust haben, uns jetzt zu treffen, dann haben wir einfach keine Zeit. Ganz zu schweigen von den harten Worten, die gleich am Anfang benutzt werden, von Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft. Die sind Punkte, die ganz tief in uns vergraben liegen können. Aber jedes dieser Kleidungsstücke, wenn ich nochmal auf das Bild zurückkommen kann, dass wir nicht ausziehen, haben wir an. Und auch wenn es die unterste Schicht ist und wir darüber ein traumhaftes Ballkleid tragen oder einen Smoking oder was auch immer Schönes, wir tragen noch das zerlöcherte T-Shirt mit den Flecken und irgendwann muffelt's. Und es verhindert auch, dass wir Neues anziehen können, je mehr wir vom Alten anlassen. Und in dieser Gefahr, Altes anzulassen, stehen wir, glaube ich, alle. Und es sind auch hohe Ansprüche, die da an uns gestellt werden. Aber Paulus fordert es ja nicht, weil es leicht ist, sondern weil es zu Jesus passt. Und ich glaube auch, wir müssen gut aufpassen, dass wir die Grenzen merken und einhalten. Oftmals laufen wir einfach mit, weil es die anderen auch tun. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr so über Elfriedes Kleid lästern. Aber dann standen wir zu dritt zusammen und zack ging's los. Das ist ein relativ harmloses Beispiel. Aber das gilt auch für große, zum Beispiel Gemeindedinge. Soll die Gemeinde im Strom mitschwimmen, weil es gerade in den anderen Kirchen als schick gilt und wir dadurch vielleicht neue Mitglieder bekommen? Oder bleiben wir bei dem, was uns in der Bibel gesagt wird und nehmen vermeintliche Verluste in Kauf? Ich empfinde es wirklich als wichtig, sich über das alles einmal Gedanken zu machen. In Ruhe und auch ohne Schuldzuweisung. Völlig einfach nur, um den Ist-Stand festzustellen und abzuwägen, ob alles passt, ob dieser Weg von Kolosser 3, Vers 1 bis 17, ob wir uns da befinden oder gegebenenfalls hier und da wir eben die Richtung ändern müssten. Ein sehr wichtiger Vers ist noch der Vers 14. Über all dem, was wir tun und lassen sollen, als die, die wir mit Christus auferweckt worden sind, Menschen, steht die Liebe. Das Band der Vollkommenheit. Sie ist es, die alle anderen Kleidungsstücke wie eine Art Gürtel zusammenhalten soll. Ich weiß, dass man all die Dinge, die Paulus hier von Christen fordert, auch ohne Liebe im Herzen befolgen kann. Aber dann wird es ein echter Kampf. Natürlich kann ich darauf achten, dass ich keine blöden Worte mehr sage über den anderen, aber wenn ich nur die Worte runterschlucke, weil ich es aus reinem Pflichtbewusstsein mache und nicht mit dem Herzen dabei bin, ist es nicht echt. Zwar ist es noch besser, als hemmungslos zu lästern, aber nicht so gut. Ich denke auch sogar, dass die erste Entscheidung eine Willensentscheidung ist, diesen ersten Schritt zu tun, dass ich jetzt nicht mehr mitlästere, wenn wir mal bei dem Beispiel mit dem Kleid mit der Elfriede bleiben. Aber im Sinne Jesus wird es nur mit Liebe, weil ich den anderen dann mit anderen Augen sehen lerne. Wenn ihr euch erinnert, ich habe bei meiner Erzählung über die Geduld zu meinen Schülern einen positiven Nebeneffekt gerade erwähnt, der sich da eingestellt hat. Im Grunde ist das aber die Hauptsache. Diesen Nebeneffekt bzw. die Hauptsache hat mir Gott geschenkt. Das kommt nicht aus mir. Bei dieser Liebe handelt es sich nicht um meine kleine menschliche Liebe. Sie wäre dazu nie in der Lage. Es ist die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Wenn ich mit leeren, ausgestreckten Händen zu Gott komme und sage, Herr, hier bin ich kann es nicht, aber ich würde es gerne wollen, dann wird die kleine Kerze in uns, die Christian letzte Woche uns als Bild gezeigt hat, zum lodernden Feuer. Der Heilige Geist wird in uns wirksam und kann anfangen, uns aus- und neu anzuziehen. Ich glaube persönlich, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der wir immer nötiger dieses neue Erscheinungsbild brauchen. Für uns, damit wir gut durch diese unruhige Zeit kommen, aber vor allem auch für die Menschen, die unseren Gott noch nicht kennenlernen durften. Sie müssen merken, dass es einen Glauben gibt, der so tief ist, dass er durch alles durchträgt, egal was in der Welt passiert. Und wie sollen sie das besser merken, als wie durch uns, die wir diesen Glauben schon erkennen, spüren und erleben dürfen und durften. Und wenn wir genau reinschauen in die Geschichte, dann passierten die großen Erweckungen, zum Beispiel zur Zeit Wesleys, bei Menschen, die in äußerst misslichen Verhältnissen lebten. Deren durchschnittliche Lebenserwartung war gerade mal 35 Jahre. Oder schauen wir ca. 100 Jahre später bei Spurgeon, noch ein Erweckungsprediger, der ganz klar feststellte, dass während der Cholera-Epidemie in England die Menschen ein großes Maß an Offenheit für den Glauben mitbrachten, wie er das nannte, weil es sich angesichts des Todes eben nicht mehr so leicht dahin lebt. Wir dürfen also sehr gespannt sein, was Gott noch alles vorhat mit der Welt und mit jedem Einzelnen von uns. Und so schreibe ich zum Schluss nun das Predigtthema etwas um. Bekehrung, Erweckung, Gemeindegründung. Ein echtes Ziel. Ist es auch dein Ziel? Und jetzt tun wir das, was in der zweiten Hälfte des Vers 16 steht. Kann man jetzt nicht mehr lesen, weil es weg ist. Und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Amen.